Gut, also die Beerdigung dieser Prinzessin von Wales fand ja an einem Sabbat statt. Und ich sagte gerade, vielleicht hat manche auch kein gutes Gewissen, wenn er daran denkt, weil ich schon verwundert war. Ich war aber da nicht an dem Sabbat in Baden-Württemberg, ich war an einer anderen Vereinigung im Dienst, dass auffallend viele Plätze leer blieben. Diese Beerdigung wurde übertragen von Vormittag bis in den späten Nachmittag. Ich habe es natürlich so gemacht wie die anderen Guten unter uns. Ich habe es programmiert, es wurde aufgenommen und habe... ja, hat uns auch bewegt, oder viele von uns, so sehr, dass wir diesen Gottesdienst dann miterleben wollten und den eigenen mal geschwänzt haben. Deshalb erzähle ich es überhaupt. Westminster Abbey ist ja schon sehr beeindruckend, wer von euch in London dort mal gewesen ist, wo diese ganzen ähnlichen Anlässe, ob sie nun solche tragischen sind oder andere, stattfinden. Dort war eine Zeremonie, eine Veranstaltung, eine Trauerfeier, die hatte ganz bemerkenswerte Elemente. Und ein Element war die Textlesung von dem damaligen Premierminister Tony Blair. Er las den Text aus 1. Korinther 13. Und das war tatsächlich schon bemerkenswert. Es scheint einer der Texte zu sein, und da bin ich jetzt im Grunde auch so ein Stück bei dem Thema des letzten Teiles des Nachmittags. Es scheint einer der Texte zu sein, der sehr verständlich ist, selbst für Menschen. Und es haben ja scheinbar nach den Statistiken davor und danach nie so viele Menschen an den Fernsehgeräten weltweit zugeschaut wie bei dieser Beerdigungsfeier, dass Menschen, egal welcher Religion oder Kultur oder welcher Vorbildung oder welchen Weltbildes sie sind, diesen Text doch verstehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Ich möchte den Text lesen und bin mir der Gefahr bewusst, dass es natürlich schwierig ist, einen Text, der so bekannt ist, nochmal zu lesen. Vielleicht ist das auch ein Stück unsere Herausforderung, Texte, die wir so gut kennen und so oft gelesen haben, überhaupt noch in ihrem Wert und eigentlichen Sinn wahrzunehmen und in uns aufzunehmen. Weil wir wissen ja schon Bescheid. Oder manche von uns. 1. Korinther 13, ich habe die Luther-Übersetzung von Vers 1, möchte ich gerne lesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib sogar verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen und sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das prophetische Reden wird aufhören und das Zungenreden und die Erkenntnis. Denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus, der in den vorhergehenden Kapiteln sehr schwere Themen anspricht, und auch anschließend genau wieder mit einem schweren und auch durchaus mit Streitpotenzial gefüllten Thema den Korinthern schreibt, wird an dieser Stelle ganz verständlich. Diese Worte verstehen alle. Klammer auf, immer vorausgesetzt, wie ehrlich kann ich zu mir selber sein? Diese Worte verstehen alle. Man muss sie nicht erklären. Und doch ist es spannend, wie sehr Paulus hier ringt, indem er das schreibt. Das zentrale Wort von ihm ist das Wort Liebe. Und wir bemerken, wenn wir diesem Text nachspüren, eine gewisse Scheu, als spürt Paulus schon, wie leicht missverstanden oder sogar missbraucht dieser Begriff wird. Ich habe mal in einer Jugendstunde zum Thema Liebe, wird gern genommen bei jungen Leuten, sollte öfter genommen werden, finde ich, auch bei uns älter gewordenen. Mal gefragt am Beginn, gib mal schriftlich auf einem Zettel eine Antwort, wie definierst du Liebe? Ganz allgemein, ich habe nicht vorgegeben die erotische Liebe oder die Liebe zum Glaubensbruder oder Glaubensschwester, sondern egal, was kommt dir in den Sinn bei diesem Begriff Liebe? Es war hochspannend, was so die jungen Leute da geschrieben haben. Ein 16-jähriges Mädchen schreibt Folgendes und ich habe die Erlaubnis, in der anonymen Weise das mal zu zitieren. Und bemerkenswert, ein 16-jähriges junges Mädchen. Sie schreibt, Liebe kann man nicht in Worte quetschen. Liebe ist einmalig, unwiderruflich und der Traum eines jeden Menschen. Sie bedeutet ein Leben in Sicherheit und wenigstens ein immerbleibendes Freudegefühl. Man gewinnt in einer Liebe, je aufopferungsvoller sie für den anderen ist. Sie bedeutet ein ständiges Aufgeregtsein, sich freuen und hoffen. Und der letzte Satz von ihr, und den finde ich enorm spannend, Liebe strebt nach Vollkommenheit und sie ist nie vollendet. Liebe strebt nach Vollkommenheit und ist nie vollendet. Das ist möglicherweise genau die Spannung aus diesem Abschnitt im 1. Korintherbrief. Ich hatte heute früh erwähnt, diese Kehrseite der Medaille, so würde ich es mal beschreiben, zu diesem Text bei Paulus. Die Vorderseite ist für mich mal Christus, der in Matthäus 25 an den 30er Versen den Zuhörern beschreibt, wie es mal sein wird am Ende. Und da beschreibt er zwei Gruppen, die Geretteten und die Verlorenen. Wobei das rechts und links hier keine inhaltlichen oder theologischen oder politischen Hintergründe hat. Wer es so auslegt, interpretiert es miss. Also es sind zwei Gruppen da, die einen sehen verloren, die anderen werden gerettet. Und das einzige Kriterium, was er abfragt, ist die Frage, wie hast du mit deinem Nächsten gelebt? Und mir scheint, das, was Paulus hier an diesem Abschnitt beschreibt, ist so die Rückseite dieser Christuspredigt. Oder um es noch direkter zu sagen, das ist im Grunde eine Christuspredigt, 1. Korinther 13. Und er beschreibt uns, und da merken wir auch so diese verzweifelte Suche nach Begriffen und nach Formulierungen dieses doch hoch gebildeten Theologen. Er beschreibt und stückt die Liebe Jesu Christi. Bemerkenswert ist, und damit beginne ich einfach, und ich werde einfach die Verse so ein Stück weit betrachten in Kurzform und dann zwei Schlussfolgerungen. Bemerkenswert ist, dass Paulus die Ich-Form gewählt hat in diesem Abschnitt. Damit beginnt es. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, bemerkenswert. Ich möchte das nicht weiter interpretieren, aber es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten. Damit zeigt er eben, dass diese Worte zuerst ihn selbst treffen. So bin auch ich zuerst selber gemeint. Mit der Frage, die möglicherweise hier vor mir entsteht. Vers 1, in Korinth gab es besondere Begabungen. Menschen, die meinten, begabt zu sein, wähnten, etwas geworden zu sein. Sie waren die Größten, andere standen daneben, fühlten sich minderwertig. Und Paulus sagt, und wenn die Gabe noch so geistlich ist und deine Befähigungen noch so außergewöhnlich sind, wenn sie dazu führt, dass jemand neben dir steht und sich minderwertig fühlt, in der Art, wie du deine Gabe interpretierst und lebst, dann ist es wertlos. Völlig vergeblich. Vers 2, Prophetengabe, und das ist ein Vers, der mir als Adventisten natürlich hart ankommt. Prophetengabe, Erkenntnis, Berge versetzender Glaube, ohne Liebe nichts wert. Ich habe in einer Gemeinde mal gefragt, habe über Matthäus 25 überlegt, was denkt ihr denn, um in der richtigen Gruppe zu sein und gerettet zu sein, was ist dafür notwendig, was sind die entscheidenden Momente? Und da waren viele Beiträge, der Sabbat und die Schöpfung und die Heiligtumslehre und dies und das und jenes. Ich habe ihnen tatsächlich geantwortet, dass das alles falsche Antworten sind. Und Paulus konkretisiert hier im Grunde Matthäus 25 in diesem zweiten Vers und sagt, wenn jemand die Gabe der Prophetie hat oder wenn er Erkenntnis hat mehr als alle anderen über irgendetwas aus dem Wort Gottes oder wenn er sogar einen Glauben hat, den Jesus bei den Jüngern so sehr vermisst, und er hat mit seinem Nächsten ein Problem, dann kann er all diese Erkenntnis und diesen Glauben und alles, was da so ist, zur Seite legen, es ist nichts wert. Es ist nichts wert. Dass ich nicht falsch verstanden werde, aber da habe ich ja ohnehin bei euch Stuttgart dann keine Sorge. Ihr versteht schon immer richtig, was gemeint ist. Ich bin in meinem Herzen zutiefst und aus wirklicher Überzeugung Prediger der Adventgemeinde und kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Aber Jesus macht uns sehr klar und Paulus macht es hier noch radikaler deutlich, wenn all diese Erkenntnisse und das, was wir meinen, vorzuhaben oder als Vorsprung zu haben in Erkenntnisdingen, in anderen Dingen, wenn all das dazu führt, dass wir mit unserem Nächsten nicht zurechtkommen, dann ist das nichts wert. Wird uns Christus fragen, wenn dieses Szenario aus Matthäus 25 tatsächlich mal ein Bild ist, was wir benutzen, wird er uns fragen danach, ob wir aus dem richtigen Liederbuch gesungen haben oder aus dem vermeintlich falschen? Wird er uns fragen, in welchem Betrachtungsheft wir teilgenommen haben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat einen Moment und sagt, das ist der alles Entscheidende. Und mir scheint, das hat er in diesen 3-4 Jahren seines Lebens unter den Menschen auch tatsächlich vor allen anderen Momenten gelebt und war doch in seiner Verkündigung, in seiner Lehre so eindeutig und klar. Erkenntnis. Der dritte Vers, Geld verschenken, den Märtyrertod sterben. Da gibt einer alles, was er hat, das eigene Leben sogar. Und Paulus sagt, Märtyrer sind manche gern und fühlen sich wohl in dieser Ecke mit diesem Label und unternehmen noch manches, um das zu verstärken und verschärfen. Und man wartet ja vielleicht sogar auf eine Art der Verfolgung und mancher trägt dazu aktiv bei, indem er merkwürdige Dinge tut. Das ist tatsächlich schwer. Den Märtyrertod sterben, wenn dieses ehrliche Miteinander leben und lieben wollen nicht in unserem Herzen ist, nützt mir nicht mal der Tod auf dem Scheiterhaufen. So dramatisch das klingt, ist nichts wert. Ist nichts wert am Ende. Was ist denn Liebe, Paulus? Es ist interessant, dass dieser große Theologe hier beginnt zu beschreiben, was Liebe ist und alles Mögliche erzählt, aber keine Definition bringt. Ist euch das aufgefallen? Ich hätte gerne neben Paulus gesessen, als er das geschrieben hat und hier versucht zu formulieren. Was ist denn Liebe, Paulus? Kannst du es nicht mit zwei Sätzen sagen? Karl Barth, neben Bonhoeffer für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten auch des letzten Jahrhunderts, Theologe, eigentlich der Autor der Barmer Erklärung, die bekennende Kirche damals gegen Hitler formuliert hat, die hat eigentlich Karl Barth alleine geschrieben, muss man schon so sehen. Karl Barth übrigens, das ist schon spannend, Schweizer, gebürtiger Schweizer, der sich ja dann in der Zeit, wo es dann ganz, ganz schlimm wurde, in die Schweiz zurückgegangen ist, weil er wohl einem ähnlichen Schicksal entgegengegangen wäre wie andere aus der bekennenden Kirche und sich bis zum Tod Vorwürfe gemacht hat, war er ja derjenige, der Bonhoeffer auch zusammengestaucht hat, den jüngeren Kollegen, dem Professor, was treibt er sich in Amerika und England rum, hier zu Hause braucht die Herde den Hirten. Das sind hochdramatische Geschichten und Briefe so im Hintergrund. Dieser Karl Barth, der nun wirklich geschrieben hat, wo man davor steht und aus der Zeit, wo es keine Computer gab, seine Schriften und Bücher, da reichen ganze Bücherregale nicht aus. Wir haben ja manchmal schon Not, einen Text in eine Lektion zu schreiben. Die kirchliche Dogmatik, 30 Bände und gehaltvoll und tief. Ich habe theologisch kaum etwas Besseres gefunden über den Sabbat in der theologischen Begründung, wirklich theologisch tiefen Begründung, als bei Karl Barth. Schade, im letzten Moment hat er natürlich den Schalter umgelegt, er ist evangelisch und hat den Sonntag, aber die theologische Begründung des Sabbats. Karl Barth schreibt über die Liebe, über dieses Kapitel, und das sind zwei, drei Sätze, die möchte ich gerne euch zitieren. Die machen es, denke ich, noch ein Stück deutlicher. Mit der Liebe fängt das christliche Leben an. Mit der Liebe endet es auch. Es gibt nichts Früheres, Vorangehendes, was der Mensch als Christ sein oder tun müsste oder könnte. Auch der Glaube geht der Liebe nicht voran, sondern indem der Mensch zum Glauben kommt, beginnt er auch zu lieben. Begänne er nicht zu lieben, so wäre er auch nicht zum Glauben gekommen. Es gibt kein Hinauskommen über die Liebe. Es gibt kein höheres und besseres Sein und Tun, in welchem wir sie auf irgendeiner Stufe hinter uns lassen könnten, die Liebe. Der Mensch wird als Christ immer wieder nach ihr und in allem, was er jemals tun oder lassen kann, entscheidend nur nach ihr gefragt sein. Der Karl Barth ist gut, oder? Vielleicht hätte er auch ein Schriftchen verfassen dürfen fürs Neue Testament, ich weiß es nicht. Paulus schreibt über die Liebe. Die Liebe allein zählt. Nur sie macht den Wert des Menschen aus. Ohne Liebe ist alle Leistung, alle Ehre und aller materieller Besitz, alles Bemühen und Ackern und Schuften und Nettsein für die Gemeinde, für das Werk, für ein Projekt, alles nichts. Ab Vers 4 versucht Paulus nun die Liebe zu definieren, bis Vers 7. Wir spüren, so richtig gelingt ihm das nicht. Irgendwie, was ist denn Liebe, Paulus? Ich habe mal in einem Lexikon nachgeschaut. Es war keine gute Idee, aber ich lese euch trotzdem diesen einen Satz vor. Liebe ist, das sind Emotionen, die den Menschen erfassen. Und sie schließen soziale, ästhetische Gefühle ein. Liebe ist auch ein bevorzugter Gegenstand der Kunst und Literatur. Das ist doch armselig. Ich sage nicht das Werk, das Lexikon und den Verlag. Da gefällt mir der Erklärungsversuch von Paulus deutlich besser. Ich weiß nicht, wie lange Paulus an diesen Versen gesessen hat. Ich weiß nicht, wie lange er da gesessen hat. Wir haben ja nicht das Verständnis, dass der liebe Gott den Griffel da ferngesteuert hat und der Paulus hat nur die Hand herumgelegt. Das Verständnis haben wir ja nicht. Gott hat ihn geführt und mit seinem Geist geleitet, ganz klar. Diese Aussagen in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sind 15 Aussagen über die Liebe. Und 8, also mehrheitlich 8 Aussagen, sind Verneinungen. Wenn man sagt, Paulus, Mensch, du sollst sagen, was ist Liebe? Und wie, zwei Sätze, eine klare Definition. Und Paulus bringt in der Mehrheit und sagt, das ist es nicht und das ist es auch nicht. Und das ist auch nicht. Man kommt so ein bisschen in das Gefühl rein, wie bei einem kleinen Kind, das irgendwas gesehen hat und versucht zu beschreiben und kriegt irgendwo nicht eine Erklärung gut hin. Nee, das ist es auch nicht, nee, das auch nicht. Nee, das war noch viel besser, ich habe keine Ahnung. Wie soll ich es denn sagen? Ich weiß es nicht. So ein bisschen erinnert das an Johannes, der auf Patmos sitzt und die neue Erde sieht, Kapitel 21, und auch nur herumstottert mit das schlechteste Griechisch des ganzen Neuen Testamentes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und das Leid war nicht mehr und das Geschrei nicht mehr und, wie so ein kleines Kind. Und dann habe ich das gesehen und das gesehen und das gesehen. Paulus sieht hier ähnlich, das ist meine Empfindung, sieht hier ähnlich wie Johannes das, was eigentlich Christus ausmacht. Wie das Wesen ist, er sieht es unmittelbar. Gott zeigt ihm das und er versucht das mit menschlichen Begriffen irgendwie zu definieren. Unmöglich, oder? Die Liebe ist langmütig, und kann warten. Vers 4. Die Liebe hat einen langen Atem. Sie gibt den anderen nicht auf, auch bei scheinbarer Hoffnungslosigkeit. Die Liebe ist gütig, Vers 4. Güte übt keinen Druck aus. Überall dort, wo wir Nächste bedrängen und Druck ausüben, lieben wir nicht. Und das beginnt zuallererst in den engsten Lebensbereichen unseres Daseins in der Ehe. Das geht weiter, wenn wir mit unseren Kindern Umgang haben oder mit den Eltern. Das setzt sich fort in unserer Gemeinde mit Menschen aus der Umgebung, auf der Arbeitsstelle. Immer dort, wo ich dränge, wo ich ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Überzeugung versuche zu transportieren und auch letztlich zum entscheidenden Moment zu deklarieren. Überall dort liebe ich nicht. Es ist interessant, wenn man das so, also unsere Ehen sind ja alle gut. In der Seelsorge und in Begegnungen, das will ich in aller Demut auch sagen, scheint mir, dass wir viel, viel Not in unseren Familien und Ehen haben. Und das ist auch ein Stück so die Kehrseite, dass wir sind was Besonderes. Wir wollen was Besonderes sein. Wir sind vor dem anderen sind wir gut. Wir haben keine gescheiterte Ehe oder vielleicht sogar eine geschiedene. Unsere Kinder sind nicht auf einem Weg, der nicht gut ist. Was denken die Geschwister darüber? Schwierig. Die Liebe übt keinen Druck aus. Wie viel Druck, auch Gewalt, gibt es auch in unseren Ehen? Überall dort, wo ich etwas mit Worten und Gedanken nicht mehr weiterbringen kann und zu anderen Mitteln greife, ist das von der Pädagogik nicht wertvoll. Vor wenigen Monaten war in der Betrachtung irgendwie auch ein Thema oder letztes Jahr irgendwann dran, Züchtigung und so weiter. Und dann hörte ich etliche ältere Geschwister, ja, wir wurden ab und zu auch mal, wurde mal uns übers Knie gelegt und dies und das und jenes und das war alles gut. Und wir wachsen ja so auf und sind geprägt und verhalten uns auch wieder so. Und ich rede hier nicht als einer, der völlig vollkommen auf irgendeiner Wolke schwebt. Hätte Jesus Kinder geschlagen? Das muss ich mich tatsächlich fragen. Und das vielleicht so banal, wie es zu sein scheint, diese Frage auch ehrlich zulassen. Die Kinder sind für Christus im Gegenteil etwas so Bewertvolles und Behütenswertes, dass er sie auf den Arm nimmt und herzt, wie es Luther übersetzt, und den rangstreitigen Jüngern und auch den anderen, die genervt sind, sagt: Leute, so wie die Kinder. Kein Druck. Keine Gewalt. Weder in der Ehe. Das fünfte Gebot hört ja auch nicht auf. Wenn die Eltern alt geworden sind, wie bedrängt fühlt sich mancher in der Generation danach und handelt entsprechend mit Altersversorgung, mit Testamenten, mit Plätzen in Altenheimen und so weiter. Das fünfte Gebot hört nicht auf. Es hat aber auch zwei Seiten. Ehren ist das eine, ehrbar sein ist auch eine Verpflichtung. Liebe übt keinen Druck aus. Die Liebe ist nicht eifersüchtig und bläht sich nicht auf. Vers 5, sie stellt sich nicht ins Schaufenster. Liebe stellt sich nicht ins Schaufenster. Wenn ich bei alledem, was ich tue, doch das Bedürfnis nicht gebändigt bekomme oder bändigen lasse durch Christus, dass ich es irgendwo auch noch mal hochhalten muss auf so einer kleinen Schautafel aus dem Hintergrund. Ich, schau mal, guck mal. Dann ist es verloren. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Und das ist eben auch wiederum die Klärung zwischen Vers 18 und 19 im 12. Kapitel Römerbrief. Friede mit allen, ja, aber wo ist die Grenze? Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe denkt so sehr vom Partner her, dass sie für ihn Partei ergreift, am Ende sogar gegen sich selbst. Wie meine ich das? Einkaufen ist nicht so meine Welt, aber hin und wieder werde ich geschickt. Wo ich gerne hingehe, das sind so mehr die technischen Dinge, und ich brauchte irgendwas und war kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft, und es ist hochinteressant, ich beobachte so gern Menschen. Ich gebe es zu. Und da war ein junges Pärchen, stand vor einem riesen Flachbildschirm, neben ihnen der Verkäufer, der in schönsten Worten, ob nun kompetent oder nicht, ist eine andere Frage, aber den Erfolg dieses Gespräches suchte, das natürlich der Kauf ist. Und ich stand so zwei Geräte weiter, und man spricht ja heute völlig ungeniert. Vielleicht komme ich da wirklich aus einem anderen Jahrhundert. Und er macht immer wieder deutlich, dass das jetzt dran ist. Und die Fußball-Weltmeisterschaft mit so einer kleinen Kiste, die sie da zu Hause haben, das geht überhaupt nicht. Und sie wies immer wieder auf den Kontostand hin. Ich dachte, wie peinlich, muss man es so laut sagen, aber gut. Und auf das Dispo-Limit und dies und das. Und sie rangen miteinander, und höchst wertvoll die Beiträge des Verkäufers von dieser Kette dort, der immer wieder sich einbrachte, natürlich im Sinne von Beschwichtigung dieser ängstlichen und besorgten Frau. Und ich habe gedacht, das musst du jetzt weiter verfolgen, wie das ausgeht. Und ich habe die Batterien, die ich kaufen wollte, wieder weggelegt. Ich dachte, mal gucken, wo die noch hinlaufen. Und dann haben die gerungen, und da sind die beiden im Mediamarkt rumgelaufen. Ich dachte, lass sie, die kommen wieder. Und dann kamen sie wieder, standen wieder dort der Verkäufer, und der hatte noch einen Verkäufer rangeholt. Das war ein sehr teures Gerät. Die Margen sind wahrscheinlich recht hoch. Und man konnte sein Gesicht klar beschreiben, was dort zu lesen stand, und auch ihres. Sie kamen nicht zusammen. Einige Zeit später gingen sie beide nach draußen und hatten das Gerät gekauft. Und auch da, ich habe also meine Käufe alles, ich war draußen, ich habe das live mitbeobachtet. Hätte ich für die Stimme der Hoffnung mal aufnehmen sollen, das wäre es gut. Und sein Gesicht hatte was Triumphales, aber auch etwas von Scham. Das kann ich schon sagen. Ihr Gesicht war tief enttäuscht und eigentlich verzweifelt. Nun mag das ein banales Beispiel sein, und ihr wäret auch nie so, das wird es nicht geben hier. Liebe nimmt sogar Partei für den anderen, auch wenn es sein muss, gegen mich selbst. Und auch hier ist wieder die Frage, wie ehrlich bin ich zu mir selber, zu meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Bedürfnisse an sich sind nichts Schlechtes. Wenn wir über manche Fragen, auch Sexualität und sonst was, reden, Bedürfnisse an sich sind noch nicht das Problem. Die Frage wird spannend, was man mit den Bedürfnissen tut und wie man damit umgeht. Liebe übt keinen Druck aus. Sie denkt so sehr vom anderen her, dass sie für ihn Partei ergreift, am Ende gegen sich selbst. Denn wichtiger als das gegenseitige Verstehen ist das gegenseitige Vertrauen. Partner werden einander am Ende nie ganz bis ins Letzte verstehen. Ich bin jetzt genauso lange verheiratet, ich muss kurz rechnen, wie ich jetzt im Dienst bin, also seit 89. Ich weiß bis heute nicht, oft genug nicht, was meine Frau denkt. Und wenn ich da mal abends also sitze oder neben mir sie im Auto, und ich sage, Sabine, was denkst du gerade? Ich will das wirklich wissen. Da kommt ja meistens so eine Antwort, nichts. Und ich habe den Eindruck, sie meint das sogar ehrlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Kann man nicht nichts denken, also das ist schwierig. Das Vertrauen ist letztlich die Grundlage, auf der Liebe geschieht, ob nun in der Partnerschaft oder überhaupt im Miteinander. Ich werde bis am Lebensende mit meiner Frau hoffentlich verheiratet sein, und ich werde nie den Moment erleben, wo ich hundertprozentig genau ihre Empfindungen, ihre Gefühle und ihr Gespür für Dinge genau für mich empfinde. Es wird nie passieren. Wir werden vielleicht uns ähnlicher, wie manche dann auch sagen, auch dem Hündchen wird man ähnlicher und dem Partner auch, aber wir werden nie ganz ineinander uns verstehen. Vertrauen. Vertrauen. Wie ist das so in der Partnerschaft und überhaupt? Ist jemand dann liebenswert, wenn er liebenswert ist? Oder vielleicht darüber hinaus, das ist ein hoher Anspruch. Und ich gestehe, umso länger ich über diesen Text nachdenke, umso mehr macht er mir zu schaffen, weil ich mein eigenes Leben sehe und wie ich mit Menschen versuche umzugehen oder umgegangen bin. Ich habe einmal aus dem Zug heraus ein Zitat an einer Wand gelesen, mit Farbe rangesprüht, habe den Verfasser bis heute nicht rausgefunden, aber dieser Satz, den fand ich gut. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Denn dann brauche ich es am meisten. Ist das vielleicht in unserer Gotteskindschaft genau der Punkt, wo wir uns vielleicht doch gegen Gott und für die Angst und für die Befürchtung, erwischt zu werden vom lieben Gott, entscheiden und somit unser Heil im Grunde verlieren. Dass wir doch wissen dürfen, Römer Kapitel 8, dass Gott uns genau dann liebt, wenn wir es am wenigsten verdient haben, weil wir es dann am meisten brauchen. Sätze, wie gesagt, von einem, der vielleicht in der Mitte des Lebens angekommen ist, wahrscheinlicher in der letzten Periode, und auch sein Leben sieht mit manchem kritischen Blick. Im Vers 7 werden die Aussagen über die Liebe in den Superlativ gehoben. Niemals gibt sie die Hoffnung auf, jede Belastung nimmt sie auf sich. Klammer auf, den Einschub von heute Vormittag, den möchte ich hier auch wissen, dass ich ihn hier sehe. Es gibt schlimmste und verletzendste Handlungen zwischen Menschen, wo diese guten Sätze des Paulus einfach zu Ende sind, wo ich dann durchaus auch in Matthäus 18 weiterlese. Aber Paulus spricht von dem Fall der Gemeinde, von der Situation. Paulus hält uns am Ende im Korinther 13, im ersten Korintherbrief, eine Christuspredigt. Er hält uns eine Christuspredigt. Tausendmal wird sie widerlegt von Enttäuschungen. Die Liebe stößt sich wund an harten Erfahrungen, die sie macht. Sie kalkuliert nicht Erfolgsaussichten, das ist ihr fremd. Immerzu hält sie durch. Sage ich es offen, das ist nicht mein Porträt. Das ist nicht meine Liebe. Ich weiß nicht, ob das deine Lebenswelt ist, wo du sagst, ja, genauso lebe ich. Das ist nicht mein Bild. Aber das tut Christus für mich. Und das tut er auch für dich. Wenn du siehst, dass Christus das für deinen Partner, deinem Nächsten auch getan hat und tut, dann gibt es dem anderen den höchsten Wert. Den höchsten Wert. Das ist das Bild Jesu. Weil das eine Christuspredigt ist, sind wir in diese Liebe eingeschlossen. Die Liebe, und das ist Vers 8 bis 13, nur noch zwei Sätze zu diesem Abschnitt. Die Liebe allein besteht. Oder um es vielleicht anders zu sagen, die Liebe ist das Einzige, was wir auf die neue Erde mitnehmen. Den Glauben nicht, die Erkenntnis nicht, die Hoffnung nicht. Die Liebe ist die größte und nur sie bleibt. Der Schriftsteller Albert Camus hat es einmal so formuliert: Wenn ich eine Morallehre schreiben müsste, dann würde das Buch 100 Seiten umfassen und davon wären 99 Seiten leer. Auf die letzte Seite würde ich Folgendes schreiben: Ich kenne nur eine einzige Pflicht. Es ist die Pflicht zu lieben. Soweit ein paar Gedanken. Ich möchte so einen Abschluss formulieren mit einem, man kann sagen, Gedicht, mit ein paar Versen eines Amerikaners, der am 11. September 2001 Menschen verloren hat durch diesen Anschlag dort in New York und Menschen behalten durfte, die gerettet werden konnten. Und einige Zeit später hat er einige Zeilen geschrieben im Nachdenken darüber und im Trauern und im Hoffen. Und ich habe das, es ist mal eine freie Übersetzung aus dem Englischen, relativ frei doch. Und das möchte ich abschließend vielleicht als letzten Gedanken oder Anstoß noch lesen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich einschlafen sehe, dann würde ich dich besser zudecken und zu Gott beten, dass er deine Seele schützen möge. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zur Tür rausgehen sehe, würde ich dich umarmen und küssen und dich für eine weitere Umarmung zurückrufen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich deine Stimme höre, dann würde ich dir besser zuhören, um dich zu verstehen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich da sein kann, um den Tag mit dir zu teilen, dann würde ich diesem Tag den Vorrang geben, vor allem anderen. Es wird immer einen anderen Tag geben, um zu sagen, dass ich dich liebe. Und es gibt sicher eine weitere Chance, um zu fragen, was ich für dich tun kann. Aber nur für den Fall, dass ich falsch liegen sollte und dass nur der heutige Tag bleibt, dann will ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe und hoffe, dass ich nie vergesse, dass das Morgen niemandem versprochen ist, weder jung noch alt. Und heute könnte die letzte Möglichkeit sein, die ich habe für ein Lächeln, für eine Umarmung und eine Versöhnung. Segne Gott euch, segne Gott dich, der du sein Kind bist, das er über alles liebt, über das er gut denkt und gut redet, dass tief in deinem Herzen die Gewissheit besteht, auf alle Zeit, dass er dich hält, dass er dich erlöst hat und dass er dich nach Hause bringen wird. Das ist mein Gebet. Amen.